Heute geht es um Papier. Ich erzähle dir kurz, wie die Thematik von Aquarellpapier wichtig geworden ist für mich und erkläre dir dann die wichtigsten Sachen, die du über Aquarellpapier wissen musst, damit du das richtige Papier für dich findest. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zum Aquarellmal-Podcast, dem einzigen deutschsprachigen Podcast zu Aquarellfarben und der Aquarellmalerei. Mein Name ist Antje Lind und ich liebe die Natur über alles. In meinen Kursen und Aquarellen geht es deswegen immer um die Kombination von Naturliebe und Aquarelltechniken. In diesem Podcast gibt es einen Wechsel zwischen Folgen zu den Pigmenten in Aquarellfarben. Es gibt Folgen mit Podcast-Spaziergängen und ich lade ab und zu interessante Gäste zum Podcast ein. Viel Spaß bei dieser Folge! Hey und hallo, mein Name ist Antje Gillind. Ich freue mich, dass du hier bist zu dieser neuen Folge. Heute geht es um Aquarellpapier. Und das ist eigentlich ja sehr wichtig für die Aquarellmalerei. Ich hatte schon lange überlegt, diese Folge aufzunehmen und hielt sie dann für unglaublich rechercheintensiv und habe das so ein bisschen vor mir hergeschoben. Tatsächlich ist es nicht der Fall gewesen, dass ich sehr, sehr viel recherchieren musste. Und dann hat es sich vor kurzem quasi aufgedrängt, dass ich mich ein bisschen mehr mit Aquarellpapier beschäftigen muss. Und zwar während des Online-Kurses Das kleine Landschaftsaquarell. Am Anfang dieses Kurses führe ich die Materialien ein, die ich kenne und die ich empfehle. Und das schließt dann mit ein paar Worten zu Papieren, also zu vielseitig geleimten Blöcken und Einzelbögen und Skizzenbüchern. Und ich habe das gesagt, was du immer hören wirst. Es muss wenigstens 300 Gramm schwer sein. Und dann ist es eigentlich auch egal, ob es im Skizzenbuch ist oder ob es ein Einzelblatt ist. Und so ungefähr war das da auch aufgebaut. Und während der Kurs dann verlief, und wir uns jede Woche einmal getroffen haben, um die ganzen Inhalte zu besprechen und wie die Übungen so geglückt sind, ist mir aufgefallen, dass wir ständig über Papier sprechen. Es war total interessant. Also wir haben wirklich in jeder Woche quasi so einen Block gehabt, wo wir erstmal wieder alle neuen Erkenntnisse zu Aquarellpapier zusammengetragen haben. Und dafür gibt es einen Grund. Der Grund ist nämlich, dass ich von der ersten Lektion an in diesem Kurs viel übers Nasse-Nass-Malen gesprochen habe und diese Technik auch ständig benutze. Und wenn du tatsächlich mit viel Wasser malst, brauchst du gutes Papier. Und das ist etwas, was du auch immer hören wirst. Und dann denkst du dir, naja, ich habe ja gutes Papier, es ist ja 300 Gramm schwer, dann würde es schon gehen mit dem Wasser. Weil dann wellt es sich nicht so stark, ne? So ganz, ganz dünnes Papier wellt sich dann ganz stark. Und ich zumindest habe jahrelang die Grammatur, also das Papiergewicht, je Quadratmeter, für ausschlaggebend gehalten. Aber das ist wirklich nicht mal die halbe Wahrheit. Das ist vielleicht die Viertelwahrheit. Und zwar ist es auch sehr wichtig, dass das Papier aus dem richtigen Material beschaffen ist. Lass mich mal kurz auf die Aquarellpapiere zu sprechen kommen, die wir in unseren Drogerie-Discountern nebenher mal so schnell kaufen können. Die haben häufig eine ganz interessante Oberflächenstruktur, die gibt es in A5-Blöcken, manchmal auch in A4 und die sind unglaublich preiswert. Sind das gute Aquarellpapiere? Naja, kannst du dir jetzt schon überlegen, dass es wahrscheinlich keine guten Aquarellpapiere sind, aber warum nicht? Weil sie größtenteils oder häufig auch zu 100% aus Zellulose bestehen, aus Holzfaser. Ein gutes Aquarellpapier besteht aus Baumwolle oder irgendeinem anderen Textilmaterial, Pflanzenmaterial. Also häufig wird es auch unter Hadern zusammengefasst und da können auch noch andere Fasern drin sein, Hanf zum Beispiel, Bambus. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass es Fasern sind, die in der Lage sind, Wasser aufzunehmen, zu halten und dann wieder zu verteilen. Und ein richtig gutes Aquarellpapier, das zu 100% aus Baumwolle besteht oder aus Bambus, Punkt, Punkt, Punkt. Das hat eine ziemlich lange Zeit, in der es feucht bleibt. Also du musst ja, um nass in nass malen zu können, erstmal wässern und dann fängst du an, auf dem feuchten Papier, nicht mehr, wenn da eine Pfütze draufsteht, sondern wenn das Wasser eingezogen ist, fängst du an, auf dem feuchten Papier zu malen. Und kannst nur so lange darauf malen und alle möglichen Farben und Formen ineinander laufen lassen, wie das Papier noch feucht ist. Und wenn das Papier sehr, sehr schwer ist, also über 300 Gramm, ich denke da jetzt gerade an das 640er von Hahnemühle zum Beispiel, dann dauert es eine Weile, ehe das richtig nass ist. Und dann ist es aber auch lange nass. Und du kannst dann je nach Feuchtigkeitsgrad im Papier Dinge sehr stark verlaufen lassen und ganz zarte Übergänge erzeugen. Oder eben, wenn das Papier dann fast trocken ist, Dinge im Vordergrund schon auftragen, Bildgegenstände, die vielleicht nur noch einen ganz leicht zackigen Rand bekommen. Und dann kannst du natürlich, wenn das Papier trocken ist, nass auf trocken malen, klar. Und weil ich diese Möglichkeiten in meinem Kurs vorstelle und auch komplett ausnutzen möchte, vor allen Dingen für die Darstellung von Lichtstimmungen im Himmel und dann später auch für Laub und Bäume, habe ich eben das Papier immer so betont. Und es ist mir auch bewusst, dass ich selbst für solche Sachen auf gutem Papier malen muss. Ich benutze da meistens Papiere von Arsch. Und in letzter Zeit waren das dann Feinkornpapiere und auch ein raues, ein Torchon. Also lass mich mal kurz was zu diesen Begriffen sagen. Aber erst möchte ich noch was zur Grammatur sagen. Also die Grammatur ist das Papiergewicht. Und man sagt eigentlich, ja, es sollen so 300 Gramm schwer sein, ne? Ein richtig gutes Büttenpapier, ich erkläre gleich noch, was es ist, ein richtig gutes Büttenpapier ist auch sehr solide und hochleistungsfähig, wenn es 200 Gramm schwer ist. Und wenn es ein ja, asiatisches Büttenpapier ist, dann kann es auch mal, na, ich würde sagen, dann kann es auch mal 100 Gramm schwer sein oder 150. Wobei das sich dann ganz anders verhält als alle anderen Papiere, die wir so kennen. Aber ich wäre da jetzt nicht so fundamentalistisch mit dem Papiergewicht. Wichtig ist, dass es aus Baumwolle ist. Und die meisten Papiere, die wir so häufig nutzen und wo wir auch immer lesen, dass andere Künstler die richtig gut finden, die sind ungefähr 300 Gramm schwer. Aber es gibt auch 425 und 640 und diese 640 Gramm Kartons, die sind so dick, dass ich manchmal aus Versehen versuche, die vermeintlich zwei Stück Papier voneinander zu trennen, weil ich das dann vergessen habe, dass ich in meinem Papierstapel auch einen 640er mit drin liegen habe. Also das Tolle an so einem schweren Aquarellkarton, und da kann man auch wirklich nicht mehr Papier sagen, das ist ein Karton, ist halt, dass es sich gar nicht wälzt beim Malen. Überhaupt nicht. Also dafür ist das Papier zu schwer. Für alle anderen Papiere, wenn sie leichter sind, musst du einen Weg finden, das irgendwie zu umgehen, dass sie sich so arg wellen. Dafür ist ein vielseitig geleimter Block eigentlich ganz gut. Der verhindert es so ein bisschen, dass viele Bögen entstehen, also viele von diesen Auf- und Abwellen im Papier. Und diese Wellen entstehen, weil halt die Baumwollfaser so viel Wasser aufnehmen kann und sich dann ausdehnt. Also so ein nasser Aquarellbogen, so ein nasses Aquarellpapier ist wirklich größer als ein trockenes. Und am besten vermeidet man bei einem 300 Gramm Papier, dass es sich wellt, indem man es mit einem Nassklebeband aufklebt. Das ist ein bisschen umständlich, aber ich kann es trotzdem empfehlen. Also, dafür brauchst du eine Unterlage aus einem stabilen Holz, die größer ist als dein Papier, und Nassklebeband und dein Papier. Dein Papier muss gründlich gewässert werden von beiden Seiten. Ich empfehle eigentlich, das in der Dusche oder der Badewanne zu machen und das Stück Papier wirklich zu duschen. Und dann lässt du es ein bisschen liegen und dann flatschst du es auf deine Unterlage und klebst es dann mit dem Nassklebeband fest. Und das Nassklebeband brauchst du nur auf der Seite zu befeuchten, wo es nicht auf dem Papier ist, weil durch das Papier wird es ja eh schon feucht. Dafür nimmst du ein kleines Schwämmchen, befeuchtest es auf der Seite, wo es aufs Holz kommt und klebst es dann schön ab. Nassklebeband hat meistens so eine Kraftpapierfarbe, also es ist so braun. Und du musst wissen, wenn du das benutzt, dass du das nicht überhaupt nicht mehr vom Papier abkriegst. Also das geht wirklich eine ganz, ganz feste Bindung ein. Ein Aquarell kriegst du aus dieser Bindung nur rausgelöst, indem du es rausschneidest. Also ist es dann auch wichtig, dass der Untergrund nicht irgendwie kostbar ist, weil du mit dem Bastelmesser oder dem Teppichmesser auf jeden Fall durch das Papier durchschneiden musst. Dann kriegst du ein bisschen so einen welligen Rand, also schön großzügig malen, damit du hinterher den Rand dann auch noch mal gut verschneiden kannst. Was passiert, wenn das Papier trocknet, das du so festgeklebt hast? Es wird sich verkleinern und total fest spannen. Und wenn du ein Laubholz nimmst, so eins, wo man Figuren draus aussägen kann, kann man ja im Baumarkt kaufen für wenig Geld, dann biegt sich das Laubholz. Und daran kannst du dann ganz deutlich sehen, dass dein Papier jetzt wirklich kleiner geworden ist beim Trocknen. Das Nassklebeband hat so eine hohe Klebekraft, dass das einfach haften bleibt, obwohl dann gut sichtbar eine ganz schön große Zugspannung auch auf dem Klebeband wirkt. Und dein Aquarellpapier ist dann nicht mehr so richtig auf dem Untergrund. Du kannst ein bisschen, also es ist ein bisschen wie so ein Trampolin, solange es trocken ist. Wenn du es befeuchtest, dann wird es wieder etwas größer und diese Lage entspannt sich. Aber es wird nie so entspannt auf der Unterlage sein, dass Wellen entstehen. Das ist der Vorteil, wenn man Nassklebeband benutzt. Aber nur weil das jetzt so ein toller Vorteil ist, heißt nicht, dass ich ständig Nassklebeband benutze, weil das ist schon so ein kleiner Schaff. Das mache ich, wenn es wirklich drauf ankommt, wenn ich eine Auftragsarbeit habe, wenn es ein großes Bild sein soll und wenn ich Muße habe. Genau, das sind so die drei Sachen. Aber ich möchte es unbedingt mal erwähnt haben, dass es das gibt und warum es das überhaupt gibt. Jetzt weißt du es. So, also jetzt haben wir die Papiergewichte abgehakt und warum es wichtig ist, dass man weiß, wo der Unterschied da ist. Kommen wir zu den Oberflächenstrukturen bei Aquarellpapieren. Ich male meistens auf Feinkornpapier. Also das ist das, was bei Britannia von Hahnemühle matt heißt. Also es ist eine leicht strukturierte Oberfläche. Und bei Arsch ist es Grandfin oder eben Feinkorn, Fine Grain auf Englisch. Und bei Arsch ist es das Grüne, das mit dem grünen Cover. Dann gibt es die rauen Papiere, die heißen, heißt es grob bei Britannia? Ich bin mir nicht sicher, weil ich Britannia so selten benutze. Und raues Papier ist auch unter der Bezeichnung Tranchant erhältlich. Das hat so eine fleckig raue Struktur. Und wohingegen das raue Papier von Arsch zum Beispiel eine ähnliche Oberflächenstruktur hat wie das Feinkorn, Bloß, dass die Täler zwischen den Erhöhungen tiefer sind. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig beschrieben. Also Torchon sieht anders aus als ein einfaches Rauspapier. Und dann gibt es noch satiniertes Papier. Bei Arsch ist es das mit dem pinken Cover. Und das ist ganz, ganz glatt. Satiniertes Papier ist ganz interessant. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt gerade in meiner Entwicklung in der Aquarellmalerei an dem Punkt bin, wo ich mich dafür öffnen kann. Und das hat auch einen ganz besonderen Grund. Erstmal möchte ich sagen, wozu satiniertes Papier in erster Linie gut ist. Du kannst auf satiniertem Papier gut mit Feinliner und Farbe arbeiten, weil das Papier so glatt ist. Also wenn du Mixed-Media-Techniken gern magst oder die Technik von Line and Wash, also wo du mit Feinliner und Aquarellfarben Bilder gestaltest, dann ist satiniertes Papier super, super schön. Und für florale Sachen ist satiniertes Papier tatsächlich das Papier der Wahl, denn Farben leuchten darauf ganz besonders stark und verteilen sich sehr, sehr gut auf dem satinierten Papier. Das ist jetzt ein bisschen auch vom Hörensagen. Also ich habe natürlich schon auf satiniertem Papier gemalt, aber ohne eine Sensibilität dafür, was das jetzt leistet. Und ich steige da jetzt gerade erst wieder ein. Aber das ist ganz interessant, dass mit satiniertem Papier tatsächlich andere Dinge möglich sind als mit anderem Papier. Und da kommen wir jetzt zu den unterschiedlichen Einsatzbereichen. Also was ist jetzt die Bewandtnis? Warum sollte man das eine oder das andere Papier wählen? Ich habe ja nun gerade gesagt, bei satiniertem Papier, dass das für florale Motive gut geeignet ist, könnte man jetzt ableiten, wenn ich einen Blumenstrauß malen will, nehme ich ein satiniertes Papier. Aber du kannst natürlich auch genauso gut auf einem Feinkorn oder einem rauen Papier einen Blumenstrauß malen. Nur kannst du da ganz andere Effekte erzielen. Auf einem Torchon oder auf einem rauen Papier, da wird, wenn du einen ganz normalen Aquarellpinsel voll Farbe hast und du einen schnellen Strich machst, nicht überall auf dem Papier dann Farbe sein. Da werden in dem Bereich, in dem du Farbe aufgetragen hast, kleine weiße Inselchen verbleiben. Und das ist ein Effekt, für den man dieses Papier benutzt, dass du zum Beispiel, wenn du dann ein Seestück malst, einfach ziemlich schnell dieses funkelnde Wasser reinkriegst. Du kriegst im Laub eine ganz gute Textur, einfach so beim Farbauftrag erzeugt. Und generell sagt man bei diesem Papier, dass du interessantere Oberflächentexturen erzeugen kannst. Feinkorn ist ein gutes Standardpapier, das du sowohl für Dinge, die in die florale Richtung gehen, wo die Farben schön leuchten sollen, gut benutzen kannst, als auch für Dinge, die ein bisschen texturierter sein sollen, weil du sowas mit diesem Papier auch machen kannst. Es ist nur nicht so einfach. Und dann ist dann noch die Frage von weiteren Techniken, inwiefern die sich auf den Papieren gut bewerkstelligen lassen. Und ich denke da jetzt gerade an die Technik des Farbeabhebens. Das ist nicht ganz so eine traditionelle Aquarelltechnik, aber sie ist super legitim. Also du hast eine Waschung aufgetragen. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Sie ist trocken, du feuchtest eine Stelle an und rubbelst so lange mit einem sauberen Pinsel oder einem Tüchlein an dieser Stelle rum, bis dort Farbe entfernt wurde. Oder die Stelle ist noch nicht ganz trocken und im feuchten Zustand benutzt du einen sauberen feuchten Pinsel, um etwas Farbe zu entfernen. Und das geht nicht bei jedem Papier gut. Und bei satinierten Papieren geht es aber besonders gut, weil die nämlich eine Oberfläche haben, die etwas widerstandsfähiger gegenüber dem Eindringen der Farbe ist. Auf Englisch werden satinierte Papiere auch als Hot Press bezeichnet. Also da wird überhaupt nicht das Wort satiniert in irgendeiner Form benutzt oder glatt oder was weiß ich. Das ist immer Hot Press, weil Aquarellpapier am Ende oder an einem der Herstellungsschritte eben geglättet wird. Und satinierte Papiere werden mit heißen Walzen geglättet. Und dabei wird die Oberfläche glatt, aber sie wird auch ziemlich verschlossen. Und eine Kollegin von mir aus der Deutschen Aquarellgesellschaft hat sich vor kurzem die Aquarellpapiere ein bisschen genauer angeschaut, die satinierten vor allen Dingen, und hat festgestellt, dass diese Oberflächenbehandlung bei satinierten Papieren dazu führt, dass die Aquarellfarben eine Weile auf dem Papier stehen, bevor sie tatsächlich die Bindung mit dem Papier eingehen. Und in dieser Zeit, wo das ganze Wasser, gerade wenn du jetzt offen bist für die Nass-Nass-Malerei, sich dort auf dem Papier befindet, laufen die Farben sehr schön ineinander und dann lassen sie sich nieder und trocknen mit ganz sanften Übergängen auf. Du kannst dort immer besser Farbe abheben als bei den anderen Papieren. Und das ist einer der Gründe, warum es gut ist, auch verschiedene Papiere zur Auswahl zu haben, zumindest mal probehalber, dass du dann mal gucken kannst, wie ist denn das jetzt mit den unterschiedlichen Techniken. Dann wollte ich kurz noch was zum Herstellungsprozess von Aquarellpapieren sagen. Das Einfachste, wie du dir vorstellen kannst, dass sie hergestellt werden, du stellst dir jetzt wahrscheinlich genau dasselbe vor wie ich, ist, dass es einen Bottich gibt, in dem sich ein Papier Wassergemisch befindet und dann nimmt man einen kleinen Siebrahmen, also so stellt man es von Hand her, nimmt man so ein Papier-Siebrahmen und schöpft aus diesem Papier Wasserbrei eine Menge auf den Rahmen rauf, einfach indem man ihn reintaucht. Und dann achtet man noch darauf, dass das alles gleichmäßig da liegt, aber gleichmäßig kann es nur sein, wenn die Rohstoffe in dem Bottich auch alle die gleiche Größe haben und es gut durchmischt ist. Und dann schöpft man es raus, das überschüssige Wasser tropft nach unten ab. Das Sieb fängt die ganzen kleinen Papier Einzelteile auf, die es in dieser Mischung gab, und die trocknen dann zusammen zu einem Papier. Wenn in diesem Rahmen eine Prägung eingearbeitet ist, dann hat es so ein Wasserzeichen auf dem Papier dann. Und aus dem Papier löst sich das, was man geschöpft hat, indem man es kopfüber auf einen Untergrund sorgsam rauflegt und dann hat man sein Papier. Und wir können das auch alle zu Hause in klein machen. Da gibt es Anleitungen für. Meistens nimmt man dafür dann Papier als Rohstoff und zerkleinert es und man kann auch noch Leim beifügen in diese Mischung. Und je nachdem, was für ein Papier du dann nimmst als Rohstoff, hast du eben kein gutes Aquarellpapier, weil da sehr viel Zellulose enthalten ist. Oder du zerkleinerst eben irgendein Pflanzenmaterial, bis du dann und kochst es und was weiß ich. Und dann schöpfst du da draus dein Aquarellpapier. Industriell wird das alles so ähnlich gemacht, nur auf ganz großen Maschinen und in unglaublich großen Mengen. Und mit Rundsiebmaschinen werden dann die Bögen geschöpft und laufen sofort über mehrere Walzen auf ganz viele 10er Meter Länge und werden dann auch geschnitten. Ein Büttenpapier ist übrigens eins, das so einen ausgefransten Rand hat. Also darauf bezieht sich die Bezeichnung Bütten. Und dieser Rand, dieser ausgefranste Rand, der entsteht dadurch, dass in der Werkstraße, wo das Papier läuft, kleine Begrenzungen eingebaut werden, eingeschoben werden. Also musst dir vorstellen, dass du diese Maschine mit kleinen Teilen bestücken kannst. Das ist dann das Papierende. Aber die Papiermischung, ich glaube, die Pulpe heißt die, die wird auch über diese Begrenzung rüber gekippt oder an einem frühen Produktionsstadium ist da überall diese flüssige Papiermasse. Und wenn dann das rausgehoben wird, ist das Papier an der Stelle sehr, sehr dünn. Und diese Reißkante entsteht dadurch, dass man das dann dass man den einen Bereich von dem anderen trennt und dann wirklich, also das reißt dann, weil es da so dünn ist, weil da dieser Trenner quasi eingebaut ist. Das habe ich jetzt nicht sehr gut erklärt, aber ich hoffe, du konntest es dir jetzt trotzdem vorstellen. Büttenpapiere, die diesen Rand nicht haben. Ich überlege jetzt gerade, ich habe einen vierseitig geleimten Büttenblock von Hahnemühle, hat überhaupt nicht diesen Rand, aber ist wahrscheinlich auf einer Rundsiebmaschine aus großen Büttenbögen rausgeschnitten worden. Also so hergestellt, aber dann eben in kleine Blöcke geschnitten worden. Dann ist noch die letzte Frage, die ich ganz interessant finde vor dem Hintergrund von all dem, was ich jetzt erklärt habe. Ich hatte doch jetzt gerade diesen Gruppendurchlauf in meinem Kurs Das kleine Landschaftsaquarell und habe mich da sehr stark gemacht für die Benutzung von Skizzenbüchern. Würde ich ja generell sowieso immer machen. Und in meinem neuen Kurs Das Wiesenaquarell, der am 7.9. startet, da kannst du natürlich auch Skizzenbücher benutzen, aber es gibt gar nicht Skizzenbücher in der Papierqualität, von der ich jetzt hier die ganze Zeit gesprochen habe. Jedenfalls nicht wirklich. Also es gibt kein Skizzenbuch von Arsch und ein anderer sehr guter Papierhersteller, die Papiermühle St. Cuthbert's in England. Die haben meines Wissens auch keine Skizzenbücher, Aquarellskizzenbücher mit ihrem qualitativ hochwertigen Papier. Dann gibt es natürlich Aquarellskizzenbücher, die ein bisschen weniger gut sind. Ich habe da gerade ein sehr, sehr schönes entdeckt. Und zwar ist es das Rhodia Touch Feinkorn Skizzenbuch. Das habe ich im A4 Hochformat mit Spiralbindung. Das gefällt mir super gut. Hat eine sehr gute Performance, also alle Aquarelltechniken kann ich da ganz gut dran durchführen. Und ansonsten, also es gibt auch noch weitere, die gut sind, ja, so soll sich das jetzt nicht anhören. Das Aquabuch von Hahnemühle ist sehr gut. Ich habe eine Übersicht von Skizzenbüchern und Papieren, die ich generell empfehlen kann. Die kannst du dir hier über die weiterführenden Links angucken. Genau. Also letztlich, wenn du eine Bogenware hast oder einen Block, der dir richtig, richtig gut gefällt und du möchtest daraus ein Skizzenbuch gern haben, dann kannst du dir das auch selbst herstellen. Beziehungsweise unfairerweise musst du dir das dann auch selbst herstellen. Es gibt immer mal wieder Kunsthandwerker, die sich das als Aufgabe gestellt haben, richtig schöne Aquarellskizzenbücher herzustellen aus hochwertigen Aquarellpapieren. Aber das will natürlich dann auch bezahlt sein. Wenn du das magst, dass da jemand, der es richtig gut kann, viel Finesse und Zeit in die Bindung eines Aquarellskizzenbuchs gesteckt hat, dann kannst du dir einfach kaufen. Ansonsten kannst du auch einfach lernen, wie du selbst so ein Skizzenbuch herstellen kannst. Das ist dann zwar ein bisschen aufwendig, wenn du es selbst machst, aber ist natürlich auch sehr befriedigend, wenn du das Papier, das du gut kennst und magst, dann auch unterwegs immer dabei haben kannst in einem Skizzenbuch. Und ansonsten kannst du natürlich auch immer auf der Bogenware oder dem Block arbeiten, der dir gefällt und ihn dann später in irgendein Buch reinlegen, wenn dir der Grundgedanke vom Skizzenbuch gefällt, dass du alles immer zusammen an einem Ort hast. Ja, also zusammenfassend, für gewisse Aquarelltechniken, die mit mehr Wasser erfolgen, brauchst du ein Papier, das ein hohes Leistungsspektrum hat. Es sollte aus Baumwolle sein. Es ist bestimmt schwerer als 200 Gramm. Und es ist entweder satiniert, rau oder Feinkorn. Das ist eigentlich wurscht. Das kommt halt ganz drauf an, was du möchtest. Wenn du aber ein Papier, das normalerweise nicht auf den Listen von empfohlenen Papieren draufsteht, kennst und darauf auch alle Techniken, die du kennst und auch was ich hier erwähnt habe, gut durchführen kannst, dann brauchst du dein Papier auch nicht wechseln. Nur weil das irgendjemand sagt oder das als Standard deklariert, auf gar keinen Fall. Bleib bei deinem Papier, mit dem du zufrieden bist. Wenn du aber nicht so zufrieden bist mit deinem Papier, dann hast du jetzt ein paar Anregungen, wie du weiter nachgucken kannst und ein anderes Papier finden kannst. Ja, ich hoffe, dass dir das was nützt und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst. Dann verpasst du keine Folge und wir hören uns dann nächste Woche gleich wieder. Bis dahin, tschüss.